angenehm überrascht. Ich dachte, hier fliegen die Giftpfeile und manche Leute reden nicht miteinander und da wird sich, also ich bin ja von der anderen Fraktion, aber ist so am Kaffeetisch war schon mal eine ganz angenehme Stimmung.
Die sind alle guter Laune
alle
hier,
gute
nicht?
Laune und nicht immer ist die Stimmung im Stadtrat so, aber wenn sich die jeweils Jüngsten gemeinsam treffen, die jüngsten Stadträte, dann ist die Stimmung scheinbar besser als mit den Alten, die vielleicht schon verfeindet sind. Oder geht es überhaupt um Feindschaften?
Das kann sein, dass da die Gräben noch nicht ganz so tief sind, noch nicht ganz so tief ausgehoben. Und wir reden heute hier mit Katrin Gabor von den Grünen, die ich als erstes vorstelle und begrüße. Hallo.
Hallo.
Sie ist 40, damit die Jüngste der Grünen. Tatsächlich. Die Grünen im Stadtrat. Du bist Gebietsleiterin in der Sparkasse Gotha, hauptberuflich, aber machst das jetzt ehrenamtlich schon in der zweiten Wahlperiode, oder?
Nein, die erste Wahlperiode. Also seit 2 Jahren bin ich jetzt dabei, seit den letzten Kommunalwahlen.
Aber gefühlt kommt sich's wahrscheinlich.
Ja, das kann man sagen. Also allein die Themenfelder und alles, was da so auf einen einstürzt, ist schon eine ganze Menge.
Mhm. Das betrifft wahrscheinlich alle Stadträte. Dominik Kordon von der CDU ist zu Gast im Studio. Ich glaube, der noch nicht ganz der Jüngste. 25 Jahre alt, arbeitet im Wahlkreisbüro für Antje Tillmann. Schönen guten Tag, Herr Kordon.
Guten Morgen.
Kevin Groß ist Student der Staatswissenschaften, 24 Jahre alt und bei der SPD und natürlich auch für die Jusos. Betont er immer, dass er für die Jusos im Stadtrat sitzt. Das ist was anderes als die SPD, oder?
Schönen guten Morgen erstmal. Und ja, so ist es.
Er treibt sozusagen die SPD durch den Stadtrat, oder?
Daniel Stassen, von den Freien Wählern oder besser gesagt von der bunten Fraktion, je nachdem. Er ist natürlich von den Freien Wählern, aber da hat sich ja die FDP und die Piraten zusammengetan mit den Freien Wählern, um eine Fraktion zu bilden und dort ist auch hauptamtlich tätig. Also eigentlich hauptamtlich in der Politik, aber ehrenamtlich als Stadtrat. Das ist immer so eine schwierige Sache. Wie kompetent können Stadträte eigentlich sein? Sind sie abhängig von Verwaltung? Sind sie von den Fraktionsmitarbeitern abhängig? Wie wird ein Stadtrat überhaupt kompetent? Frau Gabor, ist das nicht schwierig, wenn man hauptamtlich einen Job macht, wo man ja auch kompetent sein sollte, vielleicht auch noch ein Privatleben hat, möglicherweise, und da muss man sich noch durch Stapel von Papieren arbeiten und Anträge lesen, in den Ausschüssen mitarbeiten. Wie kompetent kann ein Stadtrat überhaupt sein? Ist das immer nur ein Ausschnitt von Themen oder wie ist es bei Ihnen?
Also bei uns ist es so, dass wir die Themen gut aufgeteilt haben. Also wir sind ja auch nur zu fünft im Stadtrat und das funktioniert bei uns ganz gut. Ich belege die Ausschüsse Wirtschaft und Finanzen. Das passt auch so ein bisschen zu meiner beruflichen Laufbahn. Insofern habe ich da einiges an Vorkenntnissen. Aber grundsätzlich haben Sie recht. Es ist, wenn man eine Volltagsstelle hat, nicht möglich, sich in alle Themen ganz tief einzuarbeiten. Also das ist schlichtweg zeitlich nicht möglich und ist, glaube ich, auch nicht immer sinnvoll, weil es gibt ja auch für andere Gebiete dann Fachkräfte oder Menschen, die einfach da näher drinstecken und sich da auch besser auskennen.
Also wir haben darüber gesprochen, wie kompetent können Stadträte sein und ist es überhaupt verantwortbar, dass ehrenamtliche Stadträte, die ja nicht komplett kompetent sein können, Entscheidungen über die Geschicke der Stadt fällen? Kevin Groß, ist das überhaupt zumutbar, dass Ehrenamtliche im Grunde ja als letzte Instanz über die Geschicke der Stadt entscheiden?
Ich denke schon, dass das zumutbar ist. Also man muss sich ja so eine Fraktion auch immer so als Schnittstelle von verschiedenen Fachkompetenzen vorstellen. Und es gibt für jedes Thema gibt es eigentlich einen Fraktionär oder eine Fraktionärin, die dort tief drin ist. So, und das hat natürlich auch immer was mit der persönlichen Interessenlage zu tun. Also ich bin relativ wenig eingearbeitet, beispielsweise in Bildungspolitik. Dafür interessiert mich Jugendpolitik mehr. Und da muss ich halt darauf bauen, dass meine Kolleginnen und Kollegen dort natürlich in den Themen fit sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, funktioniert das bei uns gut. Wir haben auch eine sehr gute Fraktionsgeschäftsstelle, die immer wieder Hilfeleistungen, also hilft, die immer mit dabei ist. Das ist bei den anderen Fraktionen ähnlich, die sich überall mit reinlesen, die fit sind. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch so typische Mammut-Stadträte bei uns. Also ich sage jetzt mal der Peter Stamm von den Freien Wählern. Ich glaube, der kann zu jedem Thema was sagen, außer zu der Jugendpolitik. Da bin ich auch sehr glücklich darüber. bei uns genauso Wolfgang Metz ist genauso. Also umso länger
man dort drin ist. Das sind die alten Eisen, die Haudegen, die schon seit gefühlt schon immer im Stadtrat sitzen.
Die Silberrücken, wie sie sich ganz gerne
genau. Nennen
sie sich
selbst. Also das sind nochmal zur Erklärung, wer sich nicht so mit der Kommunalpolitik aussetzt, das sind wirklich die Alten. Und das im positiven, respektablen Sinne.
Und das bringt mich eigentlich direkt zu der Frage, wie ist es eigentlich gerade bei dir, Kevin, und bei dir, Dominik, ihr seid 24 und 25, wie wird man so als Jungspund, genau, so als junger Erwachsener quasi, wie wird man da in den politischen Lagern aufgenommen, wie ernst wird man auch genommen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich sehr wohl fühle innerhalb meiner Fraktion. Ich fühle mich auch sehr gut aufgehoben und ernst genommen. Aber es gibt natürlich immer einen Generationsdisput zwischen Jung und Alt. Ich glaube, den kann man auch nicht ausschalten. Damit muss man halt leben.
Aber das sorgt ja eigentlich auch, finde ich, immer ganz gut für Spannung, sowohl Spannung im Sinne von, es ist spannend, aber auch für Spannung zwischeneinander, weil das ist ja das, was innerparteilich interessant ist, aber auch im Stadtrat selbst, dass wir uns eben über Themen auch mal streiten. Deshalb, weil die Frage war, ist es gut, wenn es so ehrenamtlich sind? Ich glaube, das ist ganz wichtig sogar, weil das ja am Ende unsere Stadt eben abbildet, das heißt in der Breite. Und was man vielleicht auch noch ergänzen kann, ist ja so, was so in der Öffentlichkeit nicht so steht, was man nicht so sieht, wir haben ja auch noch ganz viele sachkundige Bürger. Das heißt, Leute, die hinter uns in den Ausschüssen stehen, die mit uns da reinkommen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Gruppe, weil die eben oft dann fachlich aus den Gebieten sind. Ich bin zum Beispiel im Stadtentwicklungsausschuss und wir haben dann da Leute, die eben zum Beispiel das auch studieren hier an der FH. Und das ist total hilfreich für uns, weil wir da von hinten eben auch sozusagen diesen Input bekommen. Das sieht man außen nicht so, aber auch die haben sozusagen wir wenden ganz viel Zeit mit uns auf. Und das ist für uns natürlich ganz toll.
Herr Kornmann, Sie sitzen für die CDU im Stadtrat, aber gleichzeitig für Antje Tillmann sind Sie Mitarbeiter im Wahlkreisbüro. Sie kennen also sozusagen die Landespolitik, aber auch die Kommunalpolitik. Wie ist es mit dem Verhältnis zur Stadtverwaltung? Also Stadträte können ja nur so gut sein, wie sie auch informiert sind. Wie ist da, also es klingt jetzt alles, als ob alles super ist und die Stadträte immer gut informiert sind, eingebunden. Ich höre allerdings auch mal andere Stimmen, vielleicht sind das ja Stimmungsmacher, aber helfen Sie mir weiter. Informiert die Stadtverwaltung immer rechtzeitig? Haben Sie gute Grundlagen, um gute Entscheidungen zu treffen?
Das ist natürlich gerade für mich und für deine Staatsniveau, die wir nur in der Opposition sind, glaube ich, nochmal ein Thema, wo es sagen noch höher immer greift. Also natürlich fühlen wir uns oft eben auch nicht richtig informiert oder eben auch ein bisschen an der Nase herumgeführt. Weil, also das sage ich auch ganz ehrlich, aber das ist bei einzelnen Themen. Also zum Beispiel, wir diskutieren ja oft über Bürgerbeteiligung oder sowas und da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren gesehen, dass wir da eben einfach besser werden müssen. Und da hat die Stadtverwaltung ja jetzt zum Beispiel auch ein Forum gemacht und sowas. Also das heißt, da haben Sachen in den letzten Jahren, glaube ich, nicht so funktioniert. Die Einbindung und so. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir da besser werden. Und ich glaube, da sind sich die Stadtratsfraktionen auch einig. Und ich glaube, das kriegen wir auch hin. Aber das ist noch ein Weg, den man beschreiben muss.
Das ist ein hartes Wort, ein harter Vorwurf an der Nase herumgeführt, Herr Stassen. Also von Ihnen kommen ja auch häufiger mal harte Worte. Würden Sie so weit gehen, dass die Stadtverwaltung die Stadträte an der Nase herumführt? Das ist ja doch schon ein harter Tobak.
Naja, man kann schon sagen, dass wenn Informationen nicht rechtzeitig rausgegeben werden oder auch ein Stück weit zurückgehalten werden, kann man den Begriff durchaus verwenden. So kommt man sich ab und zu mal vor, gerade wenn es um brisante Themen geht, die die Verwaltung dann vielleicht doch so spät wie möglich bekannt geben möchte, dann kann man auch schlecht drauf reagieren und schlecht vorher oder frühzeitig mit in den Diskussionsprozess eingreifen. Also da rennt man halt als Opposition auch so ein Stück weit hinterher immer.
Ja, so ist es auf jeden Fall in der Opposition. Wie sieht es aber eigentlich in der Koalition aus? Wie gut fühlt ihr euch von eurer Stadtverwaltung informiert, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen?
Ja, dann würde ich mal anfangen, Katrin, du kannst da dann direkt reinsprechen. Also so prinzipiell erstmal so, ich denke, als Koalition ist man auch schon immer besser informiert, sage ich jetzt mal. Also das ist ja auch das Spiel von Politik, egal ob das jetzt nun in der Kommune oder im Bundestag ist. So arbeitet man natürlich. Aber man muss halt auch ganz einfach sagen, so die Stadtverwaltung, das ist jetzt nicht ein Faktum, wo irgendwie Andreas Bausewein oben drüber steht, sondern das sind ganz viele verschiedene Menschen. Und da kommt es natürlich auch immer auf den Themenbereich an. Ich denke, es gibt Ausschüsse, wo alle Mitglieder des Ausschusses sehr gut mit den Dezernenten oder mit der Dezernentin zusammenarbeiten können, wo wir so welche Vorwürfe nicht treffen können. Aber natürlich kommt es auch innerhalb der Koalition, dass wir sagen, okay, als Fraktion fühlen wir uns jetzt auch, um das mal in den Mund zu nehmen, auch verarscht, was die Informationen gerade anbelangt. Ich glaube, das sind Sachen, die passieren. Die sind so und so geht das Spiel nun mal.
Also Information hin oder her. Ich weiß nur, wie wir informiert sind als Kooperation. Ich weiß jetzt nicht, wie die Opposition informiert ist. Deswegen ist mir der Unterschied jetzt auch gar nicht so bewusst. Rot-Rot-Grün als Kooperation funktioniert gut. Besser würde es laufen, wenn ich das auch sagen könnte in der Zusammenarbeit immer mit dem Oberbürgermeister, weil das sehe ich so auch so ein bisschen getrennt. Also da ist sicherlich, kann man das eine oder andere verbessern. Information, ja, das ist richtig. Thema Bürgerbeteiligung, auch Thema Haushalt, das sind so zwei harte Brocken, wo man permanent den Eindruck hat, man läuft hinterher und muss sich das, was man eigentlich automatisch schon wissen müsste, erstmal alles erfragen. Und das ist natürlich als Voraussetzung für eine Zusammenarbeit immer nicht optimal.
Jetzt werden aufmerksame Hörerinnen und Hörer sagen, im Moment sind da nur vier Parteien zu dieser Kooperation, ist ja nicht direkt eine Koalition, man kann es natürlich so nennen. Gehört ja zu der Kooperation, gehört auch die Linke, also die haben wir natürlich eingeladen und das kommen wir auch angesagt, aber die Kollegin ist krank geworden, die könnte jetzt röcheln hier ins Mikro, aber das bringt uns allen nichts. Also eine herzliche Entschuldigung, wir haben jetzt die Linken nicht ausgeladen, weil sie jetzt eine etablierte Regierungspartei sind, sondern es ist einfach schlicht und ergreifend Krankheit. Jetzt haben wir so ziemlich allgemein gesprochen, atmosphärisch, das ist auch gut so, aber wir wollen natürlich mal konkret werden. Wir reden über Stadtpolitik und über Gestaltungsspielräume, welche Stadträte überhaupt haben. Katrin Garbo, Dominik Cordon, Kevin Groß und Daniel Stassny zu Gast im Studio. Katrin Garbo von Bündnis 90 Die Grünen, Dominik Cordon von der CDU, Kevin Groß von der SPD und Daniel Stassny von den Freien Wählern. Wie groß ist der Gestaltungsspielraum und warum ist dieser verdammte Haushalt immer noch nicht verabschiedet? Und warum haben wir eine vorläufige Haushaltsführung? Kann man nicht einfach beantworten, aber wie ist es den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, dass die Stadträte immer noch keinen Haushalt beschlossen haben? Und wo klemmt es denn, Kevin Groß? Am Geld, sicher, aber...
Erstmal die Frage an die Koalition sozusagen. Also so prinzipiell ja, wir sind fast wie jedes Jahr, sind wir wieder hinterher mit dem Haushaltsbeschluss. Wir sind sozusagen jetzt in der vorläufigen Haushaltsführung. Das heißt, das ist in der Zeit, wo es keinen Haushalt gibt, gibt es erstmal eine generelle Kürzung in allen Bereichen. Und Investitionen werden nicht neu getätigt im Jahr. Es wird einen Haushaltsentwurf geben, hört man aus der Verwaltung. man rechnet da so mit März, April. Und das ist halt manchmal ganz einfach so. Man muss sich den Haushalt jetzt auch so vorstellen, gerade zum Thema Gestaltungsspielräume. Es ist jetzt nicht so, dass wir einen riesen Sack voll Geld hingelegt bekommen und mit denen dann durch die Gegend rennen und den an Vereine und Co. verteilen, sondern die meiste Kohle, die die Stadt hat, die ist eigentlich schon weg, wenn man die Pflichtaufgaben abzieht. Das heißt, Aufgaben im Sozialbereich fallen da drunter, aber halt auch ganz, ganz viele andere Sachen.
Personalkosten. Also,
genau, Personalkosten, Sachen, die die Stadt infrastrukturell vorhalten muss. Und das, was dann übrig bleibt, das wird dann immer so schön verteilt auf unsere schönen Bereiche wie die Jugendpolitik oder die Kulturpolitik. Und das wird natürlich auch zunehmend weniger. Da kann man natürlich sagen, das hat ganz verschiedene Gründe. Der Dominik Cordon wird bestimmt gleich sagen, das liegt an der Personalpolitik des Oberbürgermeisters. Da kann ich entgegnen, das liegt mitunter aber auch daran, dass wir für bestimmte Sachen, bestimmte Ausgaben vom Bund nicht gut durchfinanziert werden und deswegen immer wieder in einer kleinen Spirale sind und am Ende immer mehr Geld ausgeben wollen, als wir zur Verfügung stehen haben. Ja.
Auch ein Trick jetzt, also schon mal die vom politischen Gegner die Frage schon mal vorwegzunehmen, ist ja clever. Aber Dominik Cordon lacht noch. Aber bei dem Thema, kann man eigentlich noch lachen, wenn eine Stadt keinen Haushalt zusammenbekommt und erst im April dann tatsächlich die Träger, die Vereine wissen, ob sie die Kohle bekommen?
Eigentlich nicht. Vor allem das größte Problem ist ja, dass sich das Ganze eben regelmäßig wiederholt. Das heißt, wir haben das Problem ja eigentlich jedes Jahr. Das heißt, man weiß es halt eigentlich vorher auch schon. Und vor allen Dingen, was wir uns halt bewusst machen müssen, dass da eben auch viel dahinter steht. Ja? Also da stehen ja ganz viele Projekte, wie die Schotte zum Beispiel dahinter, die dann einfach eben auch Probleme haben, wo dann Personal oder so dran hängt und dann eben die Gefahr ist, dass Projekte in unserer Stadt eben dadurch eben scheitern oder eben nicht mehr richtig funktionieren. Und das sind natürlich dann Themen, ja, Kevin hat es gesagt, viel Geld ist schon vorher verteilt und wir streiten natürlich im Stadtrat dann vor allen Dingen über die Themen, über das Geld, wo man schauen kann, wie man es überhaupt noch hin und her verteilen kann.
Kann man sagen, wie viel Prozent ungefähr Gestaltungsspielraum ein Stadtrat hat? Ist das in Zahlen oder in Prozenten zu fassen? Aber es ist im einprozentigen Bereich, ne? Oder ist es mehr? Frau Gaber, Sie sind Finanzexpertin?
Also es ist mehr, aber es ist nicht viel mehr. Also es ist nicht viel mehr, aber 1% ist doch recht wenig.
Nee, im einstelligen habe ich 1%igen Bereich.
Weil Sie 1% gesagt haben. Im einstelligen Bereich, dann sind wir uns einig.
Also das heißt, der Gestaltungsspielraum da finanziell ist im einstelligen Bereich, wenn man jetzt das Gesamtbudget der Stadt nimmt, das ist ja verdammt wenig, oder?
Das ist verdammt wenig, ja. Aber ich sag mal, wir haben so viel feste Kosten und laufende Kosten, dass es einfach nötig wäre, sich das Ganze langfristig mal im Detail anzuschauen, um gegebenenfalls nicht immer am Ende an den freiwilligen Leistungen zu kürzen, was der Dominik jetzt schon angesprochen hat. Also es trifft dann oftmals Kultur, beziehungsweise auch Umweltthemen und solche Geschichten, ja. Also alles, was sozusagen kleine Vereine sind. Man müsste sich das große Ganze anschauen und das ist natürlich nicht von heute auf morgen erledigt. Das sind Dinge, die dauern oftmals Jahre und da eben auch wieder Personalkonzept, was ist wichtig. Ich muss wissen, wie viele Leute brauche ich, wo kann ich da gegebenenfalls auch mal in größeren Summen gegebenenfalls einsparen oder eben auch ganze Verwaltungsproblematik. Also nur das sind eben Dinge, das lässt sich nicht innerhalb von einem Vierteljahr klären. Insofern sehe ich das nicht so, dass wir dieses Jahr dazu eine Lösung bekommen.
Moment, das ist anstrengend. Aber weil dieser Spielraum eben so eng ist, fordert ja gerade die Opposition, Daniel, du zum Beispiel auch immer, ein neues Personalentwicklungskonzept. Und der Oberbürgermeister, der hält immer entgegen, dass man, wenn man Personal abbauen möchte, dann muss man auch Aufgaben, freiwillige Aufgaben, die die Stadt übernimmt, abgeben. Wo siehst du denn da Spielraum? Wo kann man da noch Prozente rausschlagen, über die der Stadtrat dann befinden kann.
Also erstmal vorne dran gestellt, auf das, was Kevin gesagt hat, das ist natürlich aus Koalitionssicht absolut richtig, dass man sagt, naja, das ist halt mittlerweile so und das ist schon fast normal geworden. Nee, ist es nicht. Wir haben eine Thüringer Kommunalordnung und da steht drin, dass die Verwaltung eigentlich zum Ende des Haushaltsjahres immer den Entwurf fürs nächste Jahr vorzulegen hat, eben um solche Probleme zu vermeiden. Und diese Forderung nach einem Personalentwicklungskonzept, die steht schon seit Jahren bei uns und auch bei den Kollegen der CDU auf dem Plan, weil die Personalkosten einfach einer der größten Posten sind, den diese Stadt hat. Und er ist in den letzten Jahren immer gewachsen. Und das, was wir halt beobachten, ist, dass wir im Verhältnis zu gleich großen Städten wesentlich mehr Personal in der Stadtverwaltung haben, was natürlich auch Kosten verursacht. Und die Forderung ist einfach, mal drauf zu schauen, sind wirklich alle, also man kennt ja viele Verwaltungsmitarbeiter, die arbeiten wirklich, ich sag's jetzt einfach mal, an der persönlichen Kotzgrenze, was die Arbeitsbelastung angeht, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es auch den einen oder anderen in der Verwaltung gibt, wo durchaus noch Kapazitäten sind, Aufgaben zu übernehmen und anstatt neu einzustellen, müsste man eigentlich gerade bei der Haushaltslage, die wir haben, auch mal anfangen zu schauen, ob man nicht Bereiche miteinander verbinden kann, Arbeitsaufgaben woanders hin übertragen kann, um eben nicht immer nur neu einzustellen und damit noch mehr Kosten zu verursachen, sondern einfach umzustrukturieren.
Aber um da nochmal einzuhaken, Bausewein sagt ja, dass eben die Stadt Erfurt so attraktiv ist, weil wir eben so viele freiwillige Aufgaben übernehmen. Und das geht eben nur mit diesem, ja, wie du sagst, aufgeblähten Personal.
Das muss er natürlich sagen als Chef der Verwaltung. Also ich würde mich als Oberbürgermeister jetzt auch nicht hinstellen und sagen, wir haben viel zu viele Mitarbeiter und wir müssen gucken, wo wir da den einen oder anderen vielleicht einsparen können. Darum geht es uns auch überhaupt gar nicht. Also ich glaube, da spreche ich auch für die Kollegen der anderen Oppositionspartei. Also es geht jetzt nicht darum, Leute in Größenordnung zu entlassen, sondern einfach drauf zu schauen und zu sagen, wo können Aufgaben vielleicht anders oder besser auch übernommen und bearbeitet werden.
Das ist richtig zu verstehen, das Personalentwicklungskonzept, die Forderung, die ist ja seit 5 oder 6 Jahren, steht das ja im Raum. Ich erinnere mich, ich komme mir irgendwie in der Wiener Endlosschleife vor, jedes Mal bei den Fragestunden frage ich Herrn Bausewein, sagt, naja, ist noch nicht, ist das nun die Idee, dass man Personal einspart oder die Aufgaben effektiviert? Kann mir das, also es, von allen vier kommt Nicken und Kevin Groß meldet sich.
Ich würde das mal kurz auflösen. Also die Idee hinter dem Personal, hinter dem Personalentwicklungskonzept ist ganz einfach, dass du guckst, okay, in welchem Bereich machen wir welche Aufgaben, wo leisten wir vielleicht sogar zu viel, gerade im pflichtigen Bereich ist das wichtig zu wissen, wo sind unsere Qualitäten höher, als sie eigentlich sein müssten. Das kann natürlich heißen, dass weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann in den Bereichen arbeiten, das muss man dann halt auch ganz klar sagen und das ist auch was ich persönlich sehr kritisch sehe, weil wir nun mal hier der zweitgrößte Arbeitgeber in Erfurt sind und auch aus gewerkschaftlicher Sicht ist das kritisch zu beurteilen. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die Zusammenlegung von Aufgaben, zu gucken, welche Sachen können effizient zusammen gelöst werden, welche Sachen könnten vielleicht in teilprivatisierter Hand erledigt werden, also ich spreche jetzt nicht von öffentlich-privater Partnerschaft oder sowas, sondern von Tochtergesellschaften etc. Darüber muss man reden. Und ich denke auch, dass es zurzeit auch so prekär ist. Also das muss man halt auch ganz einfach sagen. So, die Haushaltslage ist schlimm. Die ist aus vielerlei Gründen schlimm. Für mich persönlich immer noch wegen den externen Sachen, die vom Bund kommen.
Oder nicht kommen.
Oder nicht kommen, wahrscheinlich eher nicht kommen. Das ist meine größte Kritik, ganz klar. So, aber man wird nicht drum rumkommen. Also wir werden diesen Haushalt nicht verabschieden können, indem wir sagen, okay, wir cutten jetzt alle freiwilligen Leistungen. Also damit haben wir den Bruchteil eines Haushaltsdefizits aufgelöst. Und das wird zu nichts bringen, weil genau die freiwilligen Ausgaben, und das sagt ja Andreas Bausewein auch, die machen diese Stadt attraktiv. Da hängen natürlich auch Personalstellen dran und im Ganzen müssen wir aber darüber reden, okay, wo sind im pflichtigen Bereich, wo können wir dort Einsparungen machen, um eben nicht in den freiwilligen Leistungen zu kommen.
Bevor wir zu ganz konkreten Fragen kommen, auch von Akteuren, die in der Jugend- und Kulturarbeit tätig sind, nochmal eine kurze Erwiderung von Dominik Kordon von der CDU.
Ich will nur sagen, wir reden viel über Attraktivität, wenn der Oberbürgermeister das sagt, und über diese freiwilligen Leistungen, aber ich glaube, wir müssen uns mittlerweile ja bewusst machen, dass unsere Stadt auch an Attraktivität verliert, weil wir Punkte überhaupt nicht mehr finanzieren können. Das heißt, Schulen haben wir zum Beispiel 211 Millionen Sanierungsstau. Das ist ja eine riesige Summe. Also das muss man sich erstmal vor Augen führen, was das für jetzt hat. Und das ist nur Sanierung für so grobe Sachen. Das heißt, bei Kindertagesstätten und Schulen. Und das sind ja Sachen, das sind einfach Grundsachen. Und das gehört auch zur Attraktivität unserer Stadt, glaube ich. Und deshalb müssen wir da schauen, dass wir das überhaupt noch irgendwie hinkriegen. Und deshalb glaube ich, wenn man immer nur mit dem Argument kommt, das ist Attraktivität unserer Stadt und wir leisten uns deshalb viele andere Sachen, glaube ich, ist es aber die Gefahr, dass grundsätzliche Sachen, die wir haben, aber auch schon hinten runterfallen. Deshalb müssen wir, glaube ich, nochmal ganz klar über Prioritäten setzen. Sachen reden. Und das ist ja nicht nur Personal, das ist klar, so allgemeine Sachen wie Stadion oder Buga, die große Projekte sind und ganz viel Geld kosten. Aber auch Sozialticket, um hier Kontroverse noch mehr reinzubringen. Ja? Das sind ja so Punkte, also wir diskutieren ja durchaus auch immer darüber, also als Opposition überlegen wir ja auch, wo kriegen wir noch Geld her. Und das ist wirklich nicht einfach und tut auch immer weh. Aber man muss halt am Ende überlegen, was ist uns wirklich wichtig.
Jetzt habe ich auch drei Fragen, die vielleicht wehtun, von einer Kollegin, die in der Jugendhilfe arbeitet. Sie sagt, die Stadt wächst, der städtische Haushalt dagegen weist immer größere Defizite auf. Regelmäßig wird bei den freiwilligen Leistungen der Hilfen zur Erziehung, insbesondere in der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit, der Rotstift angesetzt. Hierzu hat sie drei Fragen. Trotz geltendem Jugendförderplan stehen für das laufende Haushaltsjahr in der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit wieder Kürzungen im Raum. Welche konkreten Vorschläge zur Umsetzung bringen Sie ein, also Sie als Stadträte? Sind Sie persönlich an der Jugendhilfeplanung beteiligt und welche Schwerpunkte sollten aus Ihrer Sicht fachlich und finanziell im Jugendförderplan ab 2017 berücksichtigt werden? Die dritte Frage ist, wie könnte eine langfristige Strategie der Abkopplung der Finanzierung dieser Leistung von der jeweiligen Haushaltslage aussehen, die nicht nach Maßgabe des Haushalts agiert, also dauerhafte Strukturen und Angebote sichert und sich an wachsenden Einwohnerzahlen orientiert? Also das heißt, kann die Jugendarbeit und der Jugendförderplan tatsächlich vom Stadtzirkel abhängig sein? Es waren jetzt drei Fragen. Wer möchte mit den Fragen, mit der Beantwortung anfangen? Es lachen alle, aber
Daniel, ja, am besten vielleicht Kevin, der in der Jugendhilfe so aktiv ist, im Jugendhilfeausschuss auch.
Ja, dann springt der Ball wieder zwischen Dominik und mir, dann machen wir das so. Okay, also es waren jetzt sehr viele Fragen. Ich fange mal an.
Also die konkreten Umsetzung, fangen wir mit der ersten Frage an. Trotz geltendem Jugendförderplan steht eine Kürzung ins Haus. Ja. Ne? Und welche konkreten Vorschläge zur Umsetzung
dann gibt? Also erstmal, dadurch, dass wir keinen Haushaltsplan haben, gilt die vorläufige Haushaltsführung. Das trifft alle Bereiche, die Kürzung und damit auch den Bereich des Jugendhilfeförderplans. Der Jugendhilfeförderplan an sich ist eine Beschlussgebung, die den Ausgaben in der Jugendhilfe den Status der freiwilligen Leistung in die pflichtigen Leistungen zuerkennt.
Für eine Periode von 4 oder 5
Jahren. Genau. Also die Periode kann auch frei gesetzt werden und der Gesetzgeber hat nun mal gesagt, dass bestimmte Bereiche der Jugendhilfe, die offene Jugendarbeit etc., dass das keine Pflichtleistungen sind, sondern dass das freiwillige Leistungen sind und mit dieser Beschlusslage holen wir das in die pflichtigen Leistungen. Deswegen sage ich auch ganz klar, dass ich auch von der Verwaltung erwarte, dass dann die 5 Millionen, die im Jugendhilfeförderplan drinstehen, dass die auch so im Haushaltsplanentwurf drinstehen. Weil das, was klar ist, was die Kollegin da ja auch bemängelt, ist ja ganz einfach, dass in den freiwilligen Leistungen in der Jugendarbeit gekürzt wird. Und wir sind momentan an einem Punkt, wo wir das Kürzung nicht über freiwillige Leistungen kompensieren können. Und da gehe ich absolut d'accord mit.
Herr Kordon, Kevin Groß hat sich gewünscht, dass Sie reagieren darauf.
Immer gerne.
Das klingt ja schlüssig
erstmal. Ja, oder? Wir sind uns da, glaube ich, auch ganz gut einig, gerade beim Thema Jugendförderplan, denn wir sitzen ja nur beide im Jugendhilfeausschuss und dann geht es ja wirklich auch um die Sacharbeit. Mhm. Und dann ist es eben wichtig, gerade die Kollegin hat ja auch gefragt, wie kriegt man es hin, dass man das vom Haushalt vielleicht abkoppelt? Und genau das ist natürlich auch der Punkt, dass man es eben in diese pflichtigen Leistungen sozusagen mit reinkriegt irgendwie. Das heißt, wir schreiben das in diesen Plan rein und dann müssen wir halt gucken, dass wir trotzdem eine finanzielle Untersetzung
haben. Was ich nicht verstanden habe, es ist zwar eine freiwillige Leistung. Es gibt aber einen Plan und das Geld kommt vom Land. Wieso muss das überhaupt, wieso muss der städtische Haushalt da, wieso kann der Einfluss drauf haben? Also wenn ich einen Plan habe für 4 oder 5 Jahre, muss ich doch als Träger nicht jedes Jahr um den Haushalt bangen und dann wissen, jetzt haben die wieder erst im April verabschiedeten Haushalt, vorläufige Haushaltsführung, kriege ich weniger Geld. Das ist doch so eine latente Angst, die da mitschwebt. Das ist doch für diese Art der Arbeit eigentlich kontraproduktiv.
Das ist genau das Problem, dass eben ganz feste Projekte, die eben auch bestehen, dadurch immer wieder ins Wanken geraten und dadurch natürlich auch in Gefahr stehen. Und das ist ja genau das große Risiko, was wir versuchen an der Stelle zu vermeiden, was aber dann eben doch jedes Jahr wieder aufkommt. Und deshalb ist es ja auch so schlimm, was wir als Opposition ja noch mehr kritisieren, dass wir eben immer wieder diese vorläufige Haushaltsführung haben. Wenn wir frühzeitig einen Haushalt da hätten, dann wäre halt alles auch von vornherein geregelt und dann hätte man da halt die Struktur, dass man diese Unsicherheit eben nicht mehr hätte. Und das ist halt bei ganz vielen Trägern eben auch so.
Wie kann man denn diesen gordischen Knoten durchschlagen? Also auf der einen Seite wäre die Aufgabe, rechtzeitig einen Haushalt hinzubekommen, das ist ja wohl schwierig. Und auf der anderen Seite die Abkopplung des Jugendförderplans vom städtischen Haushalt. Ist das überhaupt machbar, Frau Gabor? Also jetzt rein rechtlich, dass man das abkoppelt und den Trägern die Sicherheit gibt, also wenn ihr Kultur, wenn ihr Jugendarbeit macht, ihr müsst euch keine Sorgen machen.
Oder? Theoretisch wäre das möglich, ja. Also das ist theoretisch möglich, auch dass man, also hängt zum einen auch damit zusammen, dass wir uns dafür einsetzen, dass der Haushalt zum Jahresende entsprechend besteht, weil dann ist alles andere ja viel einfacher, weil dann steht der Haushalt, dann haben wir die entsprechende Entscheidungsgrundlage und dann haben wir sozusagen das Problem am Ende nicht. Also Voraussetzung für alles ist, dass an für sich zum Ende eines ablaufenden Jahres der Haushalt fürs nächste Jahr steht. Und dann gehen wir solchen Diskussionen grundlegend erstmal aus dem Weg.
An und für sich, Tanja Stassny. Das klingt erstmal jetzt gut, aber warum verzögert sich das immer wieder? Lässt sich das erklären, den Bürgerinnen und Bürgern draußen sagen, warum kommt ihr nicht zur Potte? Woran liegt das?
Ja, das wäre eine Frage, die der Oberbürgermeister jetzt beantworten müsste, warum er es jetzt schon mehrere Jahre hintereinander nicht schafft.
Ist er das allein? Ist das nicht Verwaltung?
Er ist ja der Chef der Verwaltung und er hat im Prinzip dafür Sorge zu tragen, dass seine Beigeordneten und seine Mitarbeiter jedes Jahr aufs Neue es in irgendeiner Art und Weise realisieren können. Den Haushalt pünktlich vorzulegen. Das trifft ja also nicht
den
nur
Haushalt
die.
Vorlegen muss man erklären. Das heißt, einen Plan zu
Haushaltsplan machen, vorlegen,
wo plus minus null ist, wo man klar Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellt und was dann auch vom Landesverwaltungsamt nicht kritisiert. Also ihr könnt ja als Stadträte viel beschließen, aber es muss ja letztlich das Landesverwaltungsamt in Weimar sagen, das geht nach Haushaltsrecht, könnt ihr so machen. Die können das ja das Ding wieder kassieren.
Das ist so das Prozedere im Prinzip. Der Oberbürgermeister legt einen Haushaltsplan vor. Der ist erstmal ausgeglichen und im Rahmen der Haushaltsdiskussion haben dann die Fraktionen oder die Stadtratsmitglieder die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch was zu verändern, Geld auch je nach eigener Priorität umzuschichten. Das ist im Prinzip so das Prozedere einer Haushaltsdiskussion und das Optimum wäre dann, so wie es auch früher mal stattgefunden hat, im vorletzten oder letzten Stadtrat des Jahres den Haushalt zu beschließen und somit hätten alle Träger oder also alle freien Träger auch die Planungssicherheit fürs nächste Jahr. Also es trifft ja nicht nur die Träger der Jugendarbeit, sondern es trifft auch die im Naturschutz beschäftigt sind oder Kultur. Ja, das ist ja das, was dieses Jahr so das Dramatische ist. Also für mich persönlich als Kulturschaffender mit der vorläufigen Haushaltsführung, dass damit halt auch komplett das kulturelle Jahresthema für dieses Jahr gekippt wurde, dadurch, dass halt die Mittel nicht zur Verfügung stehen.
Vielleicht sollten wir nochmal konkret nachfragen für den Hörer. Ich kann mir vorstellen, dass das interessant ist. Wie groß sind denn gerade die Defizite, über die wir noch reden müssen, damit der Haushalt überhaupt aufgestellt werden kann? Um was für eine Summe geht es da gerade?
Also die letzte Summe, die ich gehört habe, ist nach wie vor 45 Millionen, aber vielleicht haben die Kollegen der Koalition da schon eine Summe, die optimistischer stimmt.
Ich bin immer gespannt.
Habt ihr schon mehr Informationen?
Also ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal von dem Punkt ausgehen. Das, was öffentlich ist, das sind, wie gesagt, die 45 Millionen. Das setzt sich zusammen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen, weswegen man den Haushalt nicht rund kriegt. Und das ist halt auch genau der Knackpunkt, warum wir noch keinen Haushaltsplanentwurf haben. Weil jetzt eben diese 45 Millionen im Raum stehen. Ich würde aber noch mal kurz zur Jugendhilfe zurückkommen. Die Frage war auch gewesen, ja, wie kann man das langfristig entkoppeln? So, also wir haben jetzt viel darüber geredet, was können wir als Verwaltung machen, beziehungsweise als Politik hier in Erfurt. Aber man muss eben auch festhalten, dass die Jugendhilfe an sich auch Landessache ist. Also, dass wir als Stadt die Jugendpauschale vom Land überwiesen bekommen und damit dann Jugendarbeit in Erfurt finanzieren. Da muss man aber ganz klar sagen, wir finanzieren hier in Erfurt 50% mehr, als wir vom Land zugewiesen bekommen. Und möchte man diese Sachen entkoppeln, dann muss man dann halt auch ganz klar sagen, ja, dann muss es das Land voll ausfinanzieren. Das
heißt, welche Parteien sitzen oder haben Regierungsgewalt gerade in Thüringen?
Du siehst, ich gehe nicht spärlich um mit Kritik an den eigenen Parteien.
Das heißt, eine Abkopplung würde heißen, dass das Land das komplett finanziert und die Stadt sich rausnimmt. Das macht sie ja beim Theater auch nicht. In der Kultur gibt es ja relativ viel Eigenanteil, beim Theater oder der Oper, wie auch immer. Das heißt, dass alles vom Land kommt, würde auch eine Kürzung gleich kommen. Verstehe ich das richtig? Man sagt, das Land muss alles finanzieren, Jugend und Kultur, das würde nicht gehen.
Naja, man muss das halt so sagen. Wir finanzieren hier in Erfurt mehr, als das mal eigentlich vom Land zugewiesen bekommen. Mhm. Das muss man halt sehen. Und das macht ja auch die Qualität aus. Und das ist gut so. Und das ist gut so, dass man das im Jugendhilfeförderplan festschreibt. Und ich finde, damit sollten wir auch mit allen Beschäftigten und vor allen Dingen auch mit allen Jugendlichen innerhalb der Jugendarbeit zusammenstehen und sollten das einfordern, jetzt auch in der kommenden Haushaltsdebatte. Ich glaube, da sind wir als Parteien auch d'accord. Aber man muss halt eben auch sagen, das, was vom Land kommt, das ist prinzipiell zu wenig. Ja. Wenn man sagt, okay, wir arbeiten hier in Erfurt und das hat sich auch in den letzten Jahren sehr gut gezeigt, so dass die Jugendhilfe hier in Erfurt vorankommt, trotz dessen, dass wir gleichbleibend Geld ausgeben so und nicht mehr Geld in die Hand nehmen können. Das zeigt aber trotzdem, dass wir hier an dem unteren Niveau arbeiten, dass viele Leute, die in der Jugendhilfe arbeiten, auch chronisch überlastet sind in den Tätigkeitsbereichen, wo sie sich befinden.
Sagt Kevin Groß von der SPD, zu Gast im Studio Dominik Cordon von der CDU, Katrin Garbo von Bündnis 90 Die Grünen und Daniel Stassny von den Freien Wählern.
Ansonsten werden wir jetzt gleich noch über die Flüchtlingsproblematik ein bisschen reden und das Ganze mal auf Erfurt unterbrechen, was es in Erfurt damit auf sich hat. Bausewein spricht etwa von 20 Millionen, die das Ganze kostet. Das kommt zu wenig vom Bund zurück. Wir sitzen hier bei WIP, immer noch das Vormittagsmagazin. Kurz nach 10 ist es jetzt und wir sitzen hier mit den Stadträten Katrin Garbor, Dominik Cordon, Kevin Groß, Daniel Stassny. Und wir wollen jetzt ein bisschen über die Flüchtlingsproblematik reden und das Ganze mal für Erfurt betrachten. Derzeit ist es so, dass eine neue Containersiedlung errichtet wird oder vier neue sogar. Ist das richtig?
Machen wir die Mikrofone mal kurz an. Da ist erstmal ein kurzes Schweigen, weil ich habe das Gefühl, dass bei dem Problem oder bei der Thematik Flüchtlingsintegration und Unterbringung eine gewisse Ratlosigkeit da ist oder auch ein Ringen nach Worten. Wenn wir von Problematik und Flüchtlingsstrom sprechen, da fängt es ja mit der Sprache schon an, Kevin Groß. Müssen wir auch vorsichtig sein, was wir für Worte wählen bei dem Thema?
Ja, ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall bewusst sein, dass so welche Worte wie Strom oder Welle schon negativ besetzte Begriffe sind. Also es ist natürlich in der Tat so, dass die Bundesrepublik gerade irgendwie eine Herausforderung zu tragen hat, die immens ist, so genauso wie andere europäische Staaten.
Dieser sogenannte Chef der Verwaltung, dieser OB Bausewein, der hat ja gesagt, hier im Interview bei Radio Frei, dass die unter anderem, das ist die größte Herausforderung seit Ende des Krieges, also hier der zweite Weltkrieg und also nicht Wiedervereinigung, sondern tatsächlich die größte Herausforderung des Landes. Würden Sie auch so weit gehen?
Ja, also braucht man gar nicht groß darüber zu diskutieren. Also ich würde ganz klassisch sagen, das ist definitiv die größte Herausforderung, weil eben nicht nur die Migrationsbewegung daran hängt, sondern eigentlich hängt gerade auch unser gesamtes Verständnis von Europa, von europäischer Solidarität mit dort dran. Es sind ganz, ganz viele andere Sachen. Es ist so, dass wir uns in den letzten dreiviertel Jahren nur mit Ordnungspolitik beschäftigt haben. Also wo kommen die Leute hin? Wie kriegen wir die untergebracht? Wir haben uns bis jetzt noch nicht mit Sozialpolitik beschäftigt. Also wie findet Integration statt? Wie hat Integration auszusehen etc.? Wir hinken in dieser Entwicklung ganz schön hinterher und das macht es gerade so schwierig, weil es viele Leute einfach sehr ratlos waren. Also auch viele politische Träger in den letzten Monaten und das macht es zu einer riesengroßen Herausforderung für Gesellschaft, für Politik und damit muss man umgehen.
Und ist es eine Sache, die allein daran hapert, dass zu wenig Geld eben vom Bund kommt? Also Bausewein spricht eben von 20 Millionen, die auf die Stadt zurückfallen oder 20 Millionen, die das 2016 quasi an Kosten entstehen für die Stadt. Davon wird zwar ein Großteil vom Bund irgendwie übernommen, aber eben nicht alles. Und hapert es dann daran, dass Integrationsmaßnahmen zum Beispiel nicht durchfinanziert werden können? Daniel, ich frage dich mal, wie siehst du das in der Opposition? Gibt es da Sachen, wo man vielleicht besser finanzieren könnte, wo man umstrukturieren sollte? Oder?
Also an der Stelle sehe ich mich erstmal nicht als Opposition, sondern ich denke, da sitzen wir alle in einem Boot und muss für Erfurt selber als Kommune sagen, in Erfurt funktioniert die Zusammenarbeit an der Stelle auch sehr gut. Was, glaube ich, das Hauptproblem ist, Kevin hat es gerade schon gesagt, ist, dass auch von Bundesebene her im Moment nach wie vor einfach nur ein Reagieren auf Situationen stattfindet. Wir werden weiterhin damit zu kämpfen haben, wo bringen wir die Leute unter. Wir gehen, glaube ich, alle oder sind uns alle relativ sicher, dass es in diesem Jahr nicht weniger sein werden als im letzten Jahr, die zu uns kommen und Hilfe suchen. Also das muss weiterlaufen, die Suche nach Unterkünften, der Ausbau, der Neubau von Unterkünften, aber es muss halt jetzt auch ganz schnell gehen, dass man wirklich über integrative Maßnahmen, über Integrationsmaßnahmen diskutiert und diese auch zum Laufen bekommt. Ja, und das ist das, was bis jetzt relativ schwierig umgesetzt wurde. Als Beispiel für die Stadt Erfurt. Wir sind jetzt als Stadt soweit, dass über die Volkshochschule und auch das Amt für Bildung die ersten Integrationsmaßnahmen anlaufen, aber halt ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, nachdem die ersten oder in größeren Zahlen die ersten nach Erfurt gekommen sind. Also ich glaube, da müssen wir alle zusammenarbeiten, dass wir das alles schneller umgesetzt kriegen, damit wir die Leute, die hierher kommen und unsere Hilfe suchen und ich als jemand, Kevin wird es bestätigen, der vielen Unterkünften unterwegs ist, auch sagen muss, integrationswillig sind. Also es ist jetzt nicht so, dass sie alle da sitzen und sagen, schön, dass wir jetzt hier essen und eine warme Decke haben und jetzt lassen wir uns hier vom Sozialstaat mal verwöhnen. Nein, die meisten, die da sind, wollen integriert werden. Die pochen drauf, dass sie endlich in Deutschkurse kommen.
Dass man nochmal eine Idee hat, wie viele Menschen das sind, also und wie viel davon noch schulpflichtig sind. Wir haben über die Herausforderungen von Bildung und Schule gesprochen. Wer hat die Zahlen parat, die aktuellen?
Es sind zum Beispiel allein 180 unbegleitete minderjährige Ausländer hier in Erfurt. Das heißt, die sind ja nochmal separat.
Geflüchtete oder Asylsuchende?
Genau, das sind
Umas.
Genau, unbegleitete minderjährige Ausländer. Und das sind ja alles Kinder, die ohne Eltern hierher gekommen sind. Ja, also allein nur mal, um da die Zahl zu haben. Und da ist es natürlich so, dass wir in den ersten Monaten jetzt erstmal die Herausforderung hatten mit den Sprachen. Sprachkurse zu machen oder die erstmal in die Schule zu kriegen. Allerdings, ich bin ja Mitglied in der Partei der Kanzlerin, die gesagt hat, wir schaffen das. Und ich glaube, bei so einem großen Problem geht es am Ende darum, wenn man, Kevin hat es auch gesagt, man sieht die Herausforderung, aber ich glaube, dann geht es einfach darum, dass man einfach erstmal anfängt. Weil ich glaube, das ist so groß das Problem. Wir können jetzt alle sagen, das ist ja so riesig, das wird alles total überhaupt nichts. Oder man fängt einfach an und guckt, wo man was machen kann. Und ich habe, wir sitzen ja alle in der Runde, also wir haben es ganz vielen Stellen, halt ehrenamtliche Arbeit sieht man. Also ich habe bei einem Sprachkurs die letzten Monate immer wöchentlich mitmachen können. Der Daniel oder so ist ja auch in ganz vielen Projekten, der Kevin auch. Oder ich spiele immer Fußball mit Jugendlichen jetzt jede Woche. Und also es gibt ganz viele Projekte, wo es einfach darum geht. Und wenn jeder so ein bisschen an der einzelnen Stelle sich drum kümmert, dann kann das, glaube ich, funktionieren. Und das ist, glaube ich, ja das, was für uns als Stadtpolitik, wir können die große Politik ja jetzt tatsächlich nicht verändern, sondern wir sind in Erfurt und müssen gucken, wie wir in Erfurt damit zurechtkommen. Und ich glaube, das ist jetzt unsere Aufgabe. Und da sind wir auf einem Weg. Und ich glaube, da haben wir noch sehr viel vor uns. Aber ich glaube, das kann man auch schaffen.
Frau Gabor, schaffen wir das in Erfurt? Also deutschlandweit ist ja nochmal ein globales Thema und europaweit. Aber in Erfurt, wie haben Sie das Gefühl und wie sind Ihre Informationen? Ist das zu schaffen? Wie ist die Situation?
Also ich sag mal, die Situation ist aus meiner Sicht recht geordnet im Vergleich, ich sage deshalb im Vergleich zu anderen Bundesländern oder auch Städten. Also ich sag mal, in Erfurt haben wir es geschafft, dass keiner irgendwo untergebracht werden muss in irgendeinem Zelt oder in einer Unterkunft, die nicht wenigstens warm und trocken war. Ich sag's mal so, also insofern haben wir uns dieser Voraussetzung auch schon gut gestellt. Ich sag mal grundsätzlich, das Mindestmaß bieten wir an, das können wir auch leisten. Jetzt geht es darum, das, was meine Vorredner schon gesagt haben, wie können wir mehr machen? Ja, weil es geht nicht nur um satt und trocken, sondern ein Mensch hat ganz andere Bedürfnisse, einen ganz anderen Anspruch an sein Lebensumfeld. Und das ist eine riesengroße Herausforderung. Aber ich kann jetzt nur für die Leute auch im Stadtrat oder auch aus dem politischen Umfeld sprechen, dass also da sehr viel getan wird, gemacht wird, sich engagiert wird. Und ich bin auch der Meinung, dass wir das für Erfurt, so wie der aktuelle Stand ist, gut schaffen können. Natürlich wissen wir nicht, was haben wir ab Frühjahr oder Sommer 2016 weiterhin zu bewältigen. Wir wissen nicht, wie werden die Flüchtlingszahlen aussehen, wie viel wird Erfurt zugeordnet. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben, wie Sie schon eben sagten, die Containersiedlungen geplant. Wir haben Unterkünfte erstmal, die vielleicht nicht immer optimal sind. Ja, ich sage jetzt mal Thüringenhalle etc. oder auch der geplante Globusbaumarkt in Linderbach. Das waren ja so Themen, die für sehr viel Kritik gesorgt haben. Aber wir können nicht heute sagen, was jetzt Ende diesen Jahres ist. Also jeder tut sein Bestes, aber es ist halt auch abhängig von den Zahlen und natürlich von den Finanzen und da sind wir natürlich auch von Berlin abhängig.
Es sind ja dann immer viele Notbehelfe. Trotzdem hat es Erfurt halt geschafft, bisher keine Zelte aufstellen zu müssen und das ist auf jeden Fall schon mal was, was man der Stadt zugutehalten kann. Und Dani, du wolltest was mit einwerfen?
Genau, also auch einfach mal, um das in Zahlen darzustellen für unsere Stadt speziell, wenn immer über Wellen oder eine Welle, eine Flüchtlingsflut gesprochen wird. Wir sind eine Stadt mit über 210.000 Einwohnern und reden über knapp 2.500 Geflüchtete, die in Erfurt Unterkunft und Hilfe und Schutz gefunden haben. Und wenn das für eine Kommune oder für eine Stadt wie unsere nicht schaffbar sein soll, dann weiß ich nicht, was wir sonst schaffen wollen. Ja, also das ist, glaube ich, eine Frage. Da wird oftmals, werden Zahlen in den Raum gestellt, über 1 Million nach Deutschland gekommen. Wenn wir es über die Kommune oder auf die Kommune runterbrechen wollen, wie gesagt, reden wir hier von knapp 2.500 Menschen, die in Erfurt im letzten Jahr aufgenommen
haben. Das klingt jetzt danach, zu mehr Gelassenheit, so, also die Probleme ernst zu nehmen, auf der anderen Seite gelassen zu bleiben, wenn man das ins Verhältnis setzt. Also da sagen Sie auch, genau, das ist schaffbar. Wir müssen offen damit umgehen, souverän und die Probleme ansprechen, aber auch keine Stimmung machen. Wie ist denn die Stimmung, wie nehmen Sie die Stimmung in der Bevölkerung wahr? Und gibt es auch Parteien oder politische Kräfte, die das ausnutzen und da tatsächlich schlechte Stimmung verbreiten in Erfurt?
Das ist im Moment, glaube ich, das Hauptproblem, dass durch einzelne politische Kräfte eben diese Stimmung so aufgeheizt wird. Natürlich, und das will ich auch nicht totschweigen, natürlich haben wir in den Unterkünften auch Probleme. Ja? Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ganz normal, wenn ich 100, 150, 200 Leute in eine Turnhalle stecke, die dort Tag und Nacht sind, permanent das Licht brennt, man findet keine eigene Ruhe. Natürlich gibt es da Spannung, natürlich gibt es da Konflikte, unterschiedliche religiöse Gruppierungen, die zusammen in einer Halle sind. Aber darum muss ich mich halt einfach kümmern, da ist Erfurt auch auf einem guten Weg. Also wir haben Sozialbetreuer, die in den Einrichtungen sind und ich glaube im Verhältnis zu anderen Städten reden wir da auch über, oder kann man sagen, sind das kleine Probleme, die wir noch haben im Gegensatz zu anderen Städten. Und wir müssen halt einfach aufpassen, das ist die Aufgabe aller, ich sag's einfach so, demokratischen Gruppierungen, die im Erfurter Stadtrat sitzen, dass wir halt diese Stimmungsmache, diese Meinungsbildung so nicht mitmachen, sondern halt sagen, das wollen wir nicht, wir wollen keine Hetze, sondern lasst uns lieber gemeinsam dran arbeiten, dass es so abgeht in den Einrichtungen und auch im öffentlichen Raum, dass es doch ein gutes Miteinander ist und Integration tatsächlich auch stattfinden kann.
Frau Gabo?
Ja, ich möchte nur kurz ergänzen. Also das sehe ich eigentlich eher als die noch größere Herausforderung, also sozusagen die eigene Bevölkerung mit einzubinden, da Überzeugungsarbeit zu leisten, dass sozusagen ein Rechtsruck in Erfurt nicht passiert. Das finde ich ist noch eine größere Herausforderung für uns und für Erfurt als die Versorgung der Flüchtlinge und die Anbindung und die Integration.
Also das ist machbar, aber die Ängste, die manchmal auch diffus sind und irrational und vielleicht in keinem Verhältnis stehen, wenn man sich die Zahlen anguckt, trotzdem sind die ja da, Herr Kordon. Wie kann man das in der politischen Kultur umsetzen? Da scheint es ja auch einen politischen Wandel zu geben. Sie müssen sich rumärgern mit der CSU, die ja auch irgendwie von Rechts Stimmung machen, man das Gefühl hat, die sind im Bund in der Opposition. Da geht einiges, oder?
Ja, immer. Aber das ist ja in Politik oft so. Aber ich glaube, am Ende muss man unterscheiden. Also ich glaube, es gibt ganz berechtigte Ängste auch im Moment, weil natürlich sich in kürzester Zeit ganz viel verändert. Deshalb ist es auch okay, dass wir vielleicht auch alle irgendwo Ängste haben und sehen, dass man da anpacken muss. Ich glaube, für uns geht es darum, deshalb das, was wir machen, immer wieder zu erklären. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und eben zu zeigen, dass wir jetzt eben auch anpacken. Und ich glaube, es werden ja eben auch Probleme sichtbar, die wir schon seit Jahren haben. Das ist zum Beispiel Wohnungsbau oder sowas. Und das kommt natürlich jetzt noch mehr zum Tragen. Aber wir machen jetzt nicht Wohnungsbau nur, weil Flüchtlinge hier sind, sondern wir machen Wohnungsbau, weil wir schon die ganze Zeit eine Knappheit hatten und gerade im sozialen Bereich. Und jetzt wird uns das halt noch deutlicher. Das heißt, wir machen das für alle Erfurter, auch für die Menschen, die zu uns geflüchtet sind, aber eben für alle Erfurter. Und da müssen wir jetzt dann eben anpacken. Und da kommt dann aus meiner Sicht Stadtpolitik wieder ins Spiel. Und am Ende sind wir da zuständig, eben eine Lösung zu liefern. Und wir müssen das eben jetzt gemeinsam anpacken. Und natürlich, denke ich, muss man ansonsten differenzieren zwischen denjenigen, die zwar die Alternative im Namen tragen, aber keine Alternativen aufzeigen, und anderen Leuten, die eben da vielleicht tatsächlich berechtigte Ängste haben, und mit denen kann man sprechen und mit denen kann man das dann auch aufnehmen. Und ich glaube, das ist immer so, ist immer ein schwieriger Grad, aber am Ende ist das ja auch das Politik, weil wir wollen ja miteinander reden und am Ende zu der besten Lösung kommen.
Du hast ja gerade schon so ein bisschen die AfD quasi angeschnitten. Würde mich jetzt mal interessieren, wie passiert das eigentlich auf der kommunalen Ebene? Die AfD sitzt ja auch im Stadtrat. Gibt's da irgendwelche Gespräche mit denen oder werden die geschnitten im Stadtrat? Wie spricht man mit denen?
Da habe ich voll Lust drauf.
Die Lust hat Kevin Groß von der SPD.
Und zwar ganz einfaches Ding. Die AfD im Erfurter Stadtrat war bis jetzt, also man muss dazu sagen, es ist eine Abgeordnete, die Kollegin Corinna Herold. Es waren vorher zwei gewesen mit Oskar Helmerich, der ist dann aber aus der AfD ausgetreten, weil sie eben auch zu verrückt geworden ist. Und die Kollegin Herold, die war meines Wissens jetzt viermal da innerhalb des letzten Jahres, ungefähr. Ja,
man also erlebt sie nicht.
Sie ist halt auch noch nie irgendwie diskursiv aufgefallen. Auf Landesebene ist das anders. Da wollte sie ja Listen über Homosexuelle und Transgender abfordern. Aber bei uns fällt sie eigentlich nicht auf, weil sie nie da ist. Ich meine, die Stadtratssitzungen sind am Mittwoch und meistens turnt sie dann lieber auf der AfD-Demonstration am Domplatz rum und schwenkt die Fahne. So, also im politischen Diskurs in Erfurt, im Stadtrat ist sie nicht erlebbar.
Also das ist auch was die Leute draußen durchaus mitbekommen können, dass die Alternative für Erfurt im Moment keine Alternativen bietet, einfach weil sie an der politischen, kommunalpolitischen Arbeit nicht teilnimmt.
Sie machen aus meiner Sicht keine inhaltliche Arbeit, sie mobilisieren und mobilisieren eigentlich in die falsche Richtung.
Falsch oder richtig, immer so eine Frage. Klar, können wir sagen, es ist schön, sie machen die anstrengende tagespolitische Arbeit, sie sind hier zusammen und die anderen tragen die Früchte des Populismus davon. Aber es ist nun mal so, wenn man sich jetzt die Wahlergebnisse und die Prognosen anschaut, wird die AfD in die nächsten drei Landtage, die jetzt gewählt werden, wahrscheinlich einziehen. Da können sie jetzt mimimi auf und niederspringen und sagen, wir machen doch Sacharbeit. Die AfD wird davon profitieren. Im Umkehrschluss, was muss ich denn sozusagen an der politischen Kultur, was muss ich denn auch an Parlamentarismus möglicherweise ändern, damit auch tatsächlich politische Arbeit, Sacharbeit anerkannt wird? Oder ist das eine naive Illusion von mir, Frau Gabo?
Ich glaube nicht, dass das eine naive Illusion von Ihnen ist, aber dafür muss man nicht nur Gesetze ändern, man muss andere Möglichkeiten geben, man muss weitgreifender auch denken. Und das ist im Moment einfach nicht gegeben. Ja, also ich sag mal, die Leute sehen eben wirklich nur, was sie am Ende im Portemonnaie haben, wie viel ihnen gekürzt wird und was am Ende sozusagen übrig bleibt vom Lohn etc. Und die sehen eben auch, dass da Menschen kommen, die eben sozusagen dann Gelder erhalten, die vielleicht am Ende nicht in meinem Portemonnaie landen. Also solche einfachen Themen sind das. Ja, also ich sag mal,
was faktisch gar nicht stimmt.
Was es faktisch gab keine gar nicht Kürzung. Stimmt, aber es geht oftmals wirklich um Missgunst, um Neid, natürlich bei vielen auch um Angst vor der neuen Kultur, vor dem Neuen, was da auf uns zukommt. Also sozusagen sich zu öffnen auch für andere Mentalitäten, für andere Glaubensrichtungen. Und ich sag mal, das ist glaube ich, das Hauptthema.
Also ich sag mal, es war schon ein sehr depressiver Einstieg, Andreas. Also das alles.
Das war wirklich so, das war der schwarze Freitag der Kultur in Erfurt, oder?
Quatsch, komm. Doch, also, wirklich. Takt, das ist ein werbefinanziertes Magazin, das ist schade, aber alles hat seine Zeit. Und jetzt zu sagen, dass alles eingeht, alles kaputt geht, das ist doch irgendwie.
Gut, aber wenn man die Redakteure kennt und ein bisschen weiß, wie die arbeiten und wie das quasi in diesem Magazin gelaufen ist. Ich meine, das hatte 20 Jahre Event-Journalismus sozusagen
das gemacht. Stimmt,
und ich finde, das ist schon erstmal, muss man erstmal einen Hut vorziehen, 20 absolut, Jahre das durchzuziehen. Auch wenn es werbefinanziert ist, aber ich meine, es sind ja viele Formate und trotzdem könnt ihr einen wertvollen Beitrag leisten. Und genauso ist es jetzt mit der E-Book und mit dem Zentrum eben auch. Geht jetzt das große Clubsterben los? Das fragen sich ja viele, oder?
Das klingt jetzt so nach Verschwörung, dass da irgendjemand das alles abknickt. Ich meine, geht es natürlich ums Geld und dass da so ein Filetstück wie da am Anger, dass das irgendwann zum Verkauf steht, war auch klar. Und dass ich ein gedrucktes Magazin, was von Werbung lebt, dass es irgendwann seine Zeit hat, ist auch klar. Bei der Engelsburg ist es schon wieder was anderes. Da ist ja die Immobilien in städtischem Eigentum. Da ist ja
auch die Frage, ob es nicht auch vielleicht ums Geld geht.
Da geht es auch ums Geld. Da geht es um Mietzahlungen, die in den letzten Jahren immer wieder unregelmäßig gelaufen sind. Ist das ein Grund, einem Träger, so einen renommierten, etablierten Träger zu kündigen und es neu auszuschreiben, ohne es vorher anzukündigen? Das ist die große Frage. Und das frage ich einen jungen Mann, 24 Jahre alt, Kevin Groß, der ja auch sicher gerne die E-Book geht oder gegangen ist. Kevin Groß, wie ist das, was ist da schiefgelaufen mit der E-Book?
Also erstmal ja, ich gehe gerne in die E-Book schon seit vielen Jahren. Ich glaube, seitdem ich 17 bin oder so. Ich war auch am Freitag in der Engelsburg. Ich finde erstmal, also ich habe es ja am Freitag ist es ja so richtig hochgeploppt. Also das hat ja jeder von uns sofort auf Facebook gesehen. Okay, es ist jetzt draußen so. Der Betreiber soll wechseln wahrscheinlich. Ich nehme das so wahr. Es ist eine total emotionalisierte Debatte. So, und das zeigt auch, dass die E-Book unglaublich vielen jungen Menschen in Erfurt wichtig ist. Für mich persönlich ist es schwer, irgendwie für den bisherigen Betreiber oder für einen neuen Betreiber, in Anführungszeichen, Partei zu ergreifen. Für mich ist da einfach noch zu viel im Unklaren. Und aber prinzipiell muss man sagen, dass die E-Burg in Erfurt, die Engelsburg, unglaublich wichtige Arbeit geleistet hat. Aber man darf eben auf der anderen Seite auch nicht sagen, ja okay, wenn der Betreiber jetzt geht, dann wird das nicht notwendigerweise dazu führen, dass hier ein neuer Musikpark in bester Innenstadtlage entsteht, wo dann keine Studierenden mehr anzutreffen sind etc. Also das Ziel, dass das Studierendenzentrum bleiben soll, das ist ja durchaus auch formuliert und das ist ja auch gut so. Was da jetzt im Hintergrund alles abgelaufen ist, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass es jetzt so eine schräge Debatte teilweise auch ist und sich viele im Stich gelassen fühlen und sagen, ja okay, was ist jetzt mit den Engelsburg-Vereinen, was da im Hintergrund alles abgelaufen ist, das wissen wir glaube ich alle noch nicht richtig. Aber so, wir versuchen jetzt mit vielen zu reden, mit vielen Akteuren, so, aber ich glaube, das braucht noch ein paar Tage. Also das, was ich persönlich nicht leiden kann, ist jetzt, wenn unkritisch, also völlig unkritisch irgendwie Solidarität bekundet wird, so, da bin ich immer nicht so ein Fan von, aber...
Aber es ist natürlich auch die Frage der Tradition, denn der aktuelle Trägerverein, also das Studentenzentrum Engelsburg e.V., sieht sich ja auch nicht nur als rechtlicher Nachfolger, sondern eben auch als in der Tradition als kultureller und studentischer Nachfolger sozusagen der 1968 begonnenen Engelsburg, so wie wir sie jetzt kennen. Und die ersten, die da sofort zur Seite gesprungen sind und gesagt haben, das müssen wir retten, das kann noch nicht sein, das waren die Grünen in Erfurt. Frau Gabor, wie wurde das aufgenommen, als es im Amtsblatt erschienen ist, die Ausschreibung?
Ja, also grundsätzlich sind wir eine der Parteien, die sich für Kultur engagieren und auch stark engagieren. Wir haben dann am Freitag auch relativ schnell reagiert, indem wir uns mit dem Vertreter des Vereins und dem Geschäftsführer zusammengesetzt haben. Aber jetzt nicht, um uns gleich auf die Seite zu schlagen, sondern einfach, um unserer politischen Aufgabe nachzukommen, erstmal Informationen zu sammeln. Das heißt, wir haben also sozusagen uns erzählen lassen, wie der Werdegang war, worauf zu achten ist, was vielleicht gut gelaufen ist, beziehungsweise was alles schief gelaufen ist. gelaufen ist. Und mit diesen Informationen werden wir also diese Woche dann auch auf die anderen Fraktionen zugehen, beziehungsweise die auch auf uns. Also das ist ja ein Gesamtthema, was alle Parteien im Stadtrat beschäftigt aktuell. Morgen ist auch der Hauptausschuss. Dort wird das mit Sicherheit auch Thema sein. Ich denke, dass es auf die Tagesordnung gerufen wird. Und Kevin hat schon völlig recht, indem er sagt, wir haben noch nicht alle Informationen zusammen, weil es gehört ja auch dazu, sich jetzt mit der Stadtverwaltung auseinanderzusetzen, beziehungsweise danach zu fragen. Aber Fakt ist eins, und das glaube ich auch aufgrund der Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, es ist wieder nicht ausführlich oder umfassend miteinander geredet worden. Es ist viel über Schriftverkehr, viel, was so nebenbei lief. Und das ist, glaube ich, an der ganzen Sache das Krebsgeschwür. Also insofern ist es hier wichtig, dass wir es schaffen, beide Partner an einen Tisch zu bekommen und dann zu sehen, was kann man gegebenenfalls noch rückgängig machen, was kann man verändern, beziehungsweise wie kann man gegebenenfalls auch die jetzige Situation noch abwenden. Mhm. Ja, weil ich sage mal, die Engelsburg tut viel für Erfurt, viel für die jungen Leute, aber nicht nur für junge Leute. Ich denke, da ist jede Generation immer herzlich willkommen und insofern ist das auf jeden Fall diese Woche unsere Aufgabe.
Nochmal, um zu den Informationen noch etwas beizutragen, zu ergänzen. Der jetzige Betreiber Engelsburg e.V. hat seit 1996 den Mietvertrag damals vom Stadtrat beschlossen. Es gab allerdings in den letzten Jahren immer wieder Verzögerungen, was Miete betrifft, nicht in unerheblicher Höhe. Das ist aus der Stadtverwaltung zu erfahren. Also das ist wahrscheinlich doch schon auch ein finanzielles Problem. Die Frage ist nur, wie die Kommunikation gelaufen ist. Das ist das, was ich aus Stadtverwaltung und auch von dem Träger selbst höre, dass die Kündigung also einfach mal ins Haus geflattert ist am 26.11. und dann sollte zum 15.12. Besenreihen übergeben werden. Ne? Ohne, dass es in der Öffentlichkeit bekannt war. Es konnte dann noch rausgezögert werden bis zum 31.01. Also laut Rechtslage müsste die Engelsburg oder hätte schon am 31.01. ausgezogen sein müssen. Sind jetzt illegal als Hausbesetzer sozusagen in der E-Burg drin. Also auch ganz cool, da jetzt hinzugehen, besetzt das Haus und so. aber zurück zum seriösen Teil. Es ist vorher nicht kommuniziert worden. Da gab es sicher Leute, die genervt waren, aber die Betreiber der Engelsburg sagen, hätte man mit uns vorher mal vernünftig gesprochen, dass es wirklich so hart ist, dass jetzt die Stadtverwaltung hart durchgreift, hätten wir uns vielleicht ein bisschen am Riemen gerissen, jetzt mal vereinfacht gesagt. Ist das eine Kommunikationsfrage dann, Herr Stassny, oder geht es hier nur ums Geld?
Also es ist zum einen ganz klar eine Kommunikationsfrage. Das, was die Stadtverwaltung gemacht hat, ist wahrscheinlich aus Verwaltungssicht absolut richtig gewesen. Man hätte halt vorher miteinander reden müssen oder können. Und wenn es tatsächlich so ist, wie man jetzt liest oder hört, dass da teilweise Mietrückstände aufgelaufen sind, die ja wohl aber zwischenzeitlich auch beglichen sind, dann hätte man einfach auch den Stadtrat oder die politischen Akteure der Stadt wesentlich früher mit einbinden können, denn es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir seit Jahren regelmäßig im Finanzausschuss auch drüber debattiert haben, ob wir nicht Mietrückstände eines großen Erfurter Fußballvereins regelmäßig gestundet haben. Und wenn es solche Probleme mit der E-Burg gibt, dann hätte man auch einfach drüber reden können, ob es da nicht auch Möglichkeiten gibt, der E-Burg oder dem Verein da ein Stück weit entgegenzukommen. Und wenn ich jetzt die Ausschreibung angucke, ja, die Mietforderung oder die Mindestmietforderung in der neuen Ausschreibung im neuen Interessenbekundungsverfahren liegt jetzt schon mal 20-25% höher als das, was der Verein bis jetzt zahlen sollte.
Also knapp 1000 oder mehr zum Erläutern,
genau.
Das sind bisher 5000 Euro Mindestgebot.
Aber das ist halt das Mindestgebot und das ist halt schon die Frage, wie geht man am Ende mit um? Klar steht in dem Interessenbekundungsverfahren drin, es sollte in seiner Struktur oder in seinem Aufgabenbereich erhalten bleiben, aber da ist halt die Frage, spielt am Ende nicht doch das Geld da die größere Rolle, wenn jetzt jemand kommt, der mehr Geld bietet, wesentlich mehr Geld bietet, ob man dann nicht vielleicht auch traurigerweise ein Stück weit von dem, was man jetzt noch fordert, auch abweicht, um doch höhere Einnahmen generieren zu können.
Die größte Diskrepanz aus meiner Sicht, wie sich das mir darstellt, ist ja die Bekundung der Stadtverwaltung, dass das die inhaltliche Arbeit überhaupt nicht in Frage gestellt wird, sogar respektiert, geschätzt wird, was die Engelsburg in den letzten 25 Jahren geleistet hat. Das ist ein wichtiger kultureller Faktor, dass es auch so bleiben soll. Das wird ja auch aus der Ausschreibung deutlich. Andererseits ist eben die Frage, warum war eine Stundung nicht möglich? Ja, der Vergleich mit Rot, wie heißt dieser Club? Also dieser Fußballverein.
Also der große Erfurter
Fußball. Große Fußballverein.
Der einzige große.
Ist der zulässig, Herr Kordon? Kann man das vergleichen?
Auf jeden Fall, denke ich schon. Also das Problem zeigt sich doch ganz klar, dass wir wieder mal sehen, es ist ein Kommunikationsproblem. Das heißt, man muss miteinander reden. Und ich glaube, das ist an der Stelle eben nicht nur der Betreiber und die Stadtverwaltung, sondern auf jeden Fall eben die Studenten. Denn wir sagen ja ganz klar, wir wollen auf jeden Fall, dass die E-Burg als studentisches Zentrum erhalten. erhalten bleibt. Und deshalb ist es da, glaube ich, jetzt auch mal wichtig, dass wir mit dem Stura, mit den Studierenden reden. Denn das ist ein Problem, was ich schon, als ich studiert habe, so festgestellt habe, dass wir hier in der Stadt eben oft ein Problem haben, dass die Studenten eben eingebunden werden, auch in Stadtpolitik oder von der Stadt selbst. Das heißt, es geht ja, wir reden ja ganz regelmäßig auch darüber, dass das Semesterticket ständig teurer wird für Studenten. Ganz als ich mal angefangen habe, gab es noch einen Semesterzuschuss für Studenten. Das heißt, die haben sie zum Semester Geld gekriegt oder es gab auch eine Art Begrüßungsgeld. Ganz viele Städte in Thüringen machen das auch, die Studenten andocken. Mhm. Und es geht also um Attraktivität für Studenten, für junge Menschen, die nach Erfurt kommen und die wir dann hier für uns gewinnen wollen und auch halten wollen. Und da gehört jetzt eben auch die E-Book dazu und deshalb müssen wir da jetzt gucken, dass man endlich die Kommunikation richtig macht. Und dann ist es eben eine Finanzierungsfrage und dann ist es genau richtig angesprochen worden, dass es eben an anderer Stelle ja auch funktioniert. Und deshalb erstmal miteinander reden. Und das ist, glaube ich, wieder das Problem, dass das ein bisschen wieder mal schon das Kind schon in den Boden gefallen ist.
Kevin Groß, könnten doch alle jetzt eigentlich gelassen bleiben, weil die Entscheidung, wer die Trägerschaft jetzt übernimmt, das könnte ja auch wieder der bisherige Betreiber sein, die liegt doch beim Stadtrat, gehe ich mal davon aus. So könnte man doch eigentlich gelassen bleiben und sagen, wir als Stadträte haben ja sozusagen das Königsrecht, nicht nur über den Haushalt zu entscheiden, sondern auch über die Trägerschaft in dem Falle. Könnten Sie sich doch eigentlich zurücklehnen und sagen, naja, das kriegen wir schon irgendwie hin oder ist es doch nicht so einfach?
Ja, also so ein Interessenbekundungsverfahren, da kann eine Prioritätenliste natürlich immer im Stadtrat bzw. in seinen Ausschüssen nominiert werden bzw. dann halt auch ausgewählt werden. Ja, ist richtig. Ich sehe das jetzt aber auch, ich sage es jetzt mal ganz einfach so, die Ausschreibung, die sagt ganz klar, wir wollen die E-Burg so, wie sie jetzt ist. So. Und für mich
mit der inhaltlichen Ausrichtung.
Genau, für mich fühlt sich das eher so jetzt an, als wäre das jetzt der letzte Warnschuss. So. An den Betreiber, dass es bestimmte Sachen gibt, die nicht laufen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen wir uns auch weiter informieren. Was sagt die Stadtverwaltung dazu? Weil wenn ich was lese, okay, es sind 20% höhere Miete jetzt, also von 4.300 Euro auf 5.000 Euro, dann gehe ich hoch von 4,20 Euro pro Quadratmeter auf 4,90 Euro. Das ist im Schnitt, ist das unter der Hälfte, was dort verlangt wird für Gewerbeflächen. So, also ist es auch gar nicht so groß. Und die Frage ist, wann gab es denn die letzte Mieterhöhung? Das sind so welche Sachen, das sind Sachen, die wir noch gar nicht wissen. Ja. Und deswegen sollte man halt nicht unkritisch über sowas diskutieren. Und das ist halt für mich, sind das gerade Sachen, die einfach so in den Ring reingeworfen werden und dann gesagt wird, ja, fangt jetzt mal was damit an. So. Das, was wir ganz klar wissen, so, was wir als alle Fraktionen auch wissen, ist, dass scheinbar die Kommunikation nicht funktioniert hat. Da müssen wir jetzt gucken, okay, wir müssen mit allen Akteuren reden und schauen, was ist da eigentlich falsch gelaufen. Dann auch die Frage, worum geht es jetzt eigentlich so? Was wollen Studierende? Ist die Engelsburg überhaupt noch ein Hotspot für Studierende in Erfurt? Ich für meinen Teil habe nicht das Gefühl, dass sie noch der große Hotspot ist, außerhalb von Semesterpartys. So, da geht es um Ausrichtung. Darüber muss alles geredet werden und dafür braucht man, glaube ich, jetzt auch ein bisschen Zeit, um mit allen Akteuren zu reden. So, und die Zeit sollten wir uns auch nehmen. Also ich sehe das ganz einfach so, wenn sich bestimmte Sachen wahrscheinlich sogar ändern, dann wird die Stadtverwaltung auch nicht sagen, nee, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass unglaublich viele Akteure hier auf dem Markt rumspringen, die sagen, wir wollen unbedingt ein Studierendenzentrum machen mit der und der Auflage, dass wir Kulturarbeit machen, dass wir Literaturarbeit machen etc. Also das sind ja auch hohe Anforderungen so und die kann man mitunter auch nicht damit ausgleichen, dass man sagt, ja okay, wir bieten euch jetzt 500 Euro mehr Miete im Monat als die anderen Bieterinnen und Bieter.
Aber vielleicht kann man da auch nochmal sehen, quasi, was in den sozialen Netzwerken abging. Das zeigt ja auch, dass die E-Book so, wie es sie jetzt gibt, erstmal eine breite Akzeptanz hat. Und du hast gerade von Warnschuss gesprochen. Eine Kündigung ist ja eigentlich kein Warnschuss mehr. Das ist ja schon mit Kanonen auf Elstern
sozusagen schießen. Das klärt man vorher, genau.
Und eine Sache, die ich mich gefragt habe, weil du hast auch gerade gesagt, wann gab es die letzte Mieterhöhung? Aus Kreisen der E-Book weiß ich, dass es die 2012 gab.
Okay.
Und dass da das eben auf das jetzige Niveau von 4.200 gehoben wurde, ohne dass die E-Burg da wirklich Mitspracherecht hatte. Und da wittere ich persönlich, ist nur eine Mutmaßung sozusagen, dass da auch persönliche Sachen wirklich eine Rolle spielen und deswegen auch keine Kommunikation stattgefunden hat. Könnte das sein vielleicht? Frau Gaber, was meinen Sie?
Also es hat keine Kommunikation stattgefunden. Es gab auch einen Staffelmietvertrag und es ist auch völlig richtig, dass die Miete erst erhöht wurde. Und ich denke, um einen Warnschuss, um jetzt am Ende vielleicht 600 oder was haben wir jetzt, 800 Euro mehr Miete zu bekommen, finde ich dann doch etwas sehr mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Also das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Also ich bin der Meinung, sowas klärt man vorher und nicht erst, nachdem man eine Kündigung rausschickt. Und auch grundsätzlich der Vergleich Gewerbemieten hin und her. Ich sag mal, wir haben hier entsprechend sind ein Kulturverein, wir haben eine Aufgabe als Stadt, wir wollen das erhalten, wir wollen also auch für die jungen Leute oder für die Bevölkerung da entsprechend was anbieten, und da sollte es jetzt nicht an 1000 Euro monatlich hängen, also das finde ich eigentlich eher peinlich, und auch diese 1000 Euro monatlich würden, was wir vorhin, die Zahl hatten wir auch schon im Raum, ja, um das mal zu vergleichen, die 45 Millionen im Moment an Lücke, also das sind Kleinigkeiten, und insofern
das rettet,
rettet den Haushalt auf keinen Fall, ja, und insofern ist es für mich auch nicht nachzuvollziehen, dass also so in der Form gleich reagiert wurde.
Zur Ergänzung, es gab wohl Gespräche auch mit Frau Pablich, Gespräche hat es gegeben, aber die waren eben nicht öffentlich und das ist von beiden Seiten nicht thematisiert worden. Weder die Engelsburg hat die Mietschulden und die finanziellen möglichen Probleme thematisiert und die Stadtverwaltung auch nicht. Also hier nochmal ein Plädoyer, glaube ich, von allen vier Stadträten, die hier sitzen, offen, transparent zu kommunizieren. Die Engelsburg geht alle an, das ist eine städtische Immobilie, zwar kriegen sie keine Förderung, aber es ist irgendwie doch schon im Interesse der Stadt, also muss man die Punkte offen thematisieren. Wenn die Stadtverwaltung mitbekommt, hier ist ein Verein in Schieflage, muss man es eigentlich thematisieren. Die Begründung ist, was ich rausgehört habe, ist, man wollte die Geschäftspartner nicht verunsichern und die Engelsburg-Betreiber schützen. Was jetzt am Ende, wenn wir jetzt vor dem Scherbenhaufen stehen, ist die Frage, ob das gelungen ist. Wir könnten jetzt über das Thema ewig weiter diskutieren, es wird uns weiter verfolgen und wir werden sicher auch mit Stadtverwaltungsvertreterinnen und Vertretern und natürlich auch mit den Betreibern, mit der Engelsburg, mit Markus Hirche sprechen und mit Ihnen, mit euch auch im Gespräch bleiben. Wir müssen jetzt Schluss machen, weil ihr müsst zur Arbeit, zumindest weiß ich von Frau Gabor, die muss nach Gotha, denn eure echte, richtige Arbeit, also das Stadtrat, ich sage, da müsst ihr jetzt alle hin, zumindest Frau Gabor nach Gotha, und ich bedanke mich bei allen Stadträten, die hier waren. Kommen Sie wieder?
Gern.
Sehr gerne. Nicht so schmerzhaft. Na gut, also.
Zum Austausch.
Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Katrin Gabor von Bündnis 90 Die Grünen, die jetzt auf Arbeit geht, Dominik Cordon von der CDU, der jetzt auch auf Arbeit geht, Kevin Groß von der SPD, also studieren Staatswissenschaftler, keine Arbeit, das ist ja praktisch Halligalli und mit Vergnügen. Daniel Stassny von den Freien Wählern geht auch jetzt an die Arbeit, und zwar ins Rathaus, wo er arbeitet, und ich bedanke mich, dass Sie gekommen sind, bedanke mich für das Gespräch, und vielleicht können wir das Ganze nochmal wiederholen. Tschüssi, schönen Tag.
Ciao.
Tschüss.